Darum geht es im Islam, man muss ausgleichen, Sünde durch gute Werke ausgleichen. Und da bietet es sich an, das eigene Leben für die Sache Allahs zu opfern und möglichst viele Feinde zu vernichten. Für säkulare Menschen ist diese Logik unverständlich. Herzlich willkommen bei Glauben denken. Mein Thema heißt durch Selbstmordattentate in den Himmel? Was bewegt junge Menschen, sich in die Luft zu sprengen und andere Menschen in den Tod zu reißen? Was bewegt sie, auf ihr Leben zu verzichten, auf einen Beruf, auf Liebe und Ehe, auf Kinder, auf Spiel und Sport, auf Vergnügen und Erfolg, nur um in den Himmel zu kommen? Gibt uns das nicht zu denken, dass es in unserer modernen Welt, in der Welt von Discos, Partys und Porno, in der Welt von Fun and Action, junge Menschen gibt, die unbedingt in den Himmel kommen wollen? Ich finde das aufregend. Was ist mir der Himmel wert? Was setze ich ein, um in den Himmel zu kommen? Mein erster Punkt: Sowohl im biblischen Glauben als auch im Islam geht es darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Die Selbstmordterroristen erinnern uns an eine wichtige biblische Wahrheit, die unter Christen in der modernen Welt leider häufig an den Rand gedrängt wird. Dabei ist die Heilige Schrift an diesem Punkt relativ eindeutig. Christen werden als das wandernde Volk Gottes bezeichnet, das in den Himmel unterwegs ist. Wie das alte Volk Israel durch die Wüste unterwegs in das gelobte Land war, so sind Christen in einem Leben voller Mühsal unterwegs in das himmlische Jerusalem. Im Hebräerbrief schreibt der Autor: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, schreibt Paulus in seinem Brief an die Philipper. Ziel ist das Himmelreich, in dem Jesus Christus regiert. Jesus selbst hat gesagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist das Himmelreich. Auch frommen Muslimen geht es um den Himmel. Sie nennen ihn Garten bzw. Paradies. Sie wissen auch um das ewige Fernsein vom Himmel in der Hölle. Sie kennen das abschließende Gericht Gottes, in dem Allah die Entscheidung fällen wird über Paradies und Hölle. Fromme Muslime hoffen, dass Allah sie in diesem Gericht gnädig beurteilen wird und in den Himmel eintreten lässt. Muslime haben ziemlich konkrete Vorstellungen vom Himmel. Der Himmel ist wie ein wunderbarer Garten mit herrlichen Bächen, sprudelnden Quellen, schattigen Bäumen und gut schmeckenden Früchten. Der Koran weiß das Paradies farbig zu schildern und die muslimische Tradition lässt der Fantasie freien Lauf. Ich zitiere aus Sure 56 und wir müssen bedenken, dass Muslime solche Texte ständig hören, öffentlich hören, durch den Lautsprecher von der Moschee herab. Ich zitiere: Auf durchwobenen Betten lehnen sie sich aneinander gegenüber. Unter ihnen machen ewig junge Knaben die Runde mit Humpen und Krügen und einem Becher aus einem Quell, von dem sie weder Kopfweh bekommen, noch sich berauschen und mit Früchten von dem, was sie sich auswählen und Fleisch von Geflügel von dem, was sie begehren. Und großäugige Huri gleichwohl verwahrten Perlen. Sie sind unter Sisyphusbäumen ohne Dornen und übereinander gereihten Bananen und ausgestreckten Schatten an Wasser, das sich ergießt mit vielen Früchten, die weder aufhören noch verwehrt sind und auf erhöhten Unterlagen. Wir, das heißt Allah, haben sie, das heißt die Huris, eigens entstehen lassen und sie zu Jungfrauen gemacht, liebevoll und gleichaltrig. Eine Fülle von Korantexten variieren diese Paradiesschilderung. Und weil diese Texte ständig zitiert werden, ist das Paradies frommen Muslimen ständig vor Augen. Ganz im Gegenteil zu vielen Christen. Halten wir also fest, der Islam hat sowohl ein irdisches als auch ein jenseitiges Ziel. Das erste Ziel ist die irdische Vorherrschaft im Namen Allahs. Das heißt, der Islam will ein irdisches Reich unter der Fahne des Islam. Dafür kämpfen heute viele politisch denkende Muslime. Und das zweite Ziel ist das Paradies. Es ist verlockend für fromme Muslime. Und bei den Selbstmordterroristen kommt dann beides zusammen. Sie kämpfen für ein irdisches Ziel und gleichzeitig für ein himmlisches Ziel. Sie wollen einerseits in ihrem Kampf den Feinden des Islam Schaden zufügen und andererseits wollen sie selbst ins Paradies kommen. Die entscheidende Frage heißt also, wie kommen Menschen in den Himmel? Was soll ich tun? Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Fragte ein reicher junger Mann Jesus. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Fragte ein erschrockener Gefängnisdirektor, die Missionare Paulus und Silas in Philippi. Die entscheidende Frage heißt also, wie kommen Menschen in den Himmel? Im Matthäusevangelium wird berichtet, dass ein junger Mann, ein reicher junger Mann zu Jesus kommt und ihn fragt, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und in der Apostelgeschichte des Lukas lesen wir, dass ein erschrockener Gefängnisdirektor in Philippi, die Missionare Paulus und Silas fragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Zweitens, der Weg in den Himmel sieht im biblischen Glauben und im Islam völlig anders aus. Der biblische Weg heißt, ich erkenne, dass ich vor Gott und den Menschen schuldig geworden bin. Ich erkenne, dass ich so, wie ich bin, nicht in den Himmel kommen kann, sondern in die ewige Gottesferne. Deshalb mache ich eine Kehrtwendung um 180 Grad, bekenne Gott meine Schuld und bitte ihn um Vergebung. Und Gott spricht mir die Vergebung zu, wegen Jesus, der am Kreuz meine Schuld getragen hat und gesühnt hat. Jetzt bin ich mit Gott versöhnt. Ich bin im Glauben bereits in das ewige Leben eingetreten. Nichts kann mich mehr von der Liebe Gottes trennen. Und aus Dankbarkeit lebe ich jetzt ein Leben in der Gegenwart Gottes und gehorche ihm. Ich halte seine Gebote nicht, um in den Himmel zu kommen, sondern weil ich versöhnt bin mit Gott. Und ich frage, Herr Jesus, was willst du für mein Leben, für mein irdisches Leben? Ich folge Jesus Christus nach. Das ist der biblische, christliche Weg zum ewigen Leben im Himmel. Wie sieht nun der islamische Weg aus? Auch Muslime wissen um ihre Schuld. Aber sie verstehen Sünde nicht als Rebellion gegen Gott, sondern als Übertreten von Gesetzen, als Übertreten der Gebote Allahs. Muslimische Theologen sagen uns, dass man gegen Allah eigentlich gar nicht sündigen kann. Allah ist viel zu erhaben, als dass der kleine Mensch gegen ihn sündigen könnte. Vielmehr fordert der Islam, dass Menschen ihre Sünde lassen und sie wieder gut machen. Das ist der Unterschied. Wieder gut machen, indem sie beten, indem sie fasten, indem sie Geld für Arme geben oder die Pilgerfahrt nach Mekka machen. Sie müssen nun nach dieser Wende in ihrem Leben alle Gebote Allahs gewissenhaft einhalten, ein guter Mensch sein und viel Gutes tun. Sie müssen sich für den Islam einsetzen, für ihn werben, ja, für ihn kämpfen. Dann haben sie eine berechtigte Chance, dass Allah im Gericht großzügig ist, Gnade und Recht walten lässt und den frommen Muslimen ins Paradies eintreten lässt. Sie haben eine Chance, aber Gewissheit kann ihnen das nicht geben. Ist es egal, welchen Weg Menschen einschlagen, soll jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden? Wenn es Seligkeit überhaupt gibt, so würden die kritischer Menschen im Westen fragen. Vielleicht ist ja alles nur Einbildung. Aber ein guter Mensch zu sein, das schadet ja auf keinen Fall. Hauptsache, so denkt man heute bei uns, weder Christen noch Muslime werden fanatisch, sondern sind tolerant. Hauptsache, man erkennt sich gegenseitig an. Dann soll es mir egal sein, was Menschen glauben. Ich denke, so dieser Meinung ist wohl heute die Mehrzahl der Europäer. Aber nun kommt der Unterschied. Muslimen ist das nicht egal. Für sie gibt es nur einen Weg in den Himmel und das ist der Islam. Und wie ist das im christlichen Glauben? Das Neue Testament ist hier relativ eindeutig. Jesus bezeugt von sich: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin es. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So bezeugt es Jesus nach dem Johannesevangelium. Und die Apostel Petrus und Johannes bekennen nach der Apostelgeschichte vor den jüdischen Führern in Jerusalem im Blick auf Jesus: In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wir merken hier, dass der biblische Glaube und der koranische Glaube sich nach dem Zeugnis ihrer jeweiligen Schriften gegenseitig ausschließen. Sie lassen sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Hier ist eine Entscheidung nötig. Und damit komme ich zu der Frage, was junge Muslime bewegt, sich und andere Menschen in den Tod zu reißen, sich selbst, um in den Himmel zu kommen, andere Menschen, weil diese nach ihrer Überzeugung Ungläubige sind und sowieso in die Hölle kommen. Drittens, hinter muslimischen Selbstmordattentaten stecken Arroganz, Hass und Rache, aber auch Verzweiflung und Feigheit. Nach meiner Erkenntnis fielen sich viele fromme Muslime ohnmächtig der moralischen Dekadenz des Westens ausgeliefert, konkret dem Sexismus, der durch die modernen Medien in alle Welt getragen wird. Konservative Muslime entwickeln eine tiefe Abneigung gegenüber dem Westen, verzweifeln aber auch am Unvermögen der muslimischen Staaten, dagegen etwas zu tun. Man wirft deshalb den eigenen Regierungen vor, korrupt zu sein und nur aus eigenem Interesse heimlich mit dem Westen gemeinsame Sache zu machen. Und das führt bei vielen Muslimen zu einem tiefen Hass auf die Feinde des Islam, auf die Freunde des Westens im eigenen Lager, aber natürlich auch gegenüber dem Westen selbst. Seit vielen Jahrzehnten hetzen deshalb Hassprediger gegen den gottlosen Westen und die korrupten Regierungen muslimischer Länder. Dabei, und das ist nun die traurige Wirklichkeit, sind viele blind für das eigene Versagen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass am Zustand der muslimischen Welt nicht nur der Westen und die korrupten Regime schuld sind, sondern auch sie selbst. Hass und Arroganz machen blind für das eigene Versagen. Es ist ferner zu bedenken, dass im Orient gern mit Worten übertrieben wird. Dem Kampf mit Worten folgt aber irgendwann auch der Kampf mit der Tat. Und besonders junge Menschen sind dafür empfänglich. Sie bilden bekanntlich in der muslimischen Welt einen großen Anteil der Bevölkerung. Viele von ihnen haben eine mangelhafte Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung oder sind arbeitslos. Halbwissen und schlechte Berufsaussichten machen sie anfällig für radikale Parolen. Gerade auch die Universitäten sind Brutstätten der Radikalität. So kommt es, dass junge Frauen und junge Männer sich verführen lassen, Selbstmordterroristen zu werden. Die Prediger hämmern ihnen ein, dass sie auf jeden Fall in den Himmel kommen, denn Mohammed hat denen, die im Kampf für Allah sterben, das Paradies versprochen. Muslimische Gelehrte sind unterschiedlicher Meinung darüber, ob ein Selbstmordattentat als Kampf für Allah angesehen werden kann. Die Radikalen bejahen das und argumentieren so: Wenn unsere Regierung nicht willens sind, gegen den Westen und Israel zu kämpfen, dann müssen wir es tun. Wir sind eine Minderheit und können es mit dem Westen und Israel im offenen Kampf nicht aufnehmen. Deshalb müssen wir es mit terroristischen Mitteln tun. Wir sind bereit, uns aufzuopfern. Wir nehmen es in Kauf, dass viele unschuldige Menschen sterben. Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Neutralität gibt es nicht. Manche Selbstmordterroristen kommen aus guten Familien. Und nicht wenige sind im Westen aufgewachsen. Es ist interessant, ihre Biografien zu studieren. Vor ihrer Hinwendung zu einem radikalen Islam führten manche ein recht weltliches Leben mit allem, was im Westen dazugehört. Und dann erlebten sie unter dem Einfluss von Freunden muslimischer Propaganda oder traumatische Erlebnisse eine schrittweise oder plötzliche Hinwendung zu einem radikalen Islam. Da der Islam keine bedingungslose Vergebung durch Allah kennt, stehen diese Bekehrten vor der Frage, wie sie ihr bisheriges sündiges Leben im Grunde wieder ausgleichen können durch ein Allah wohlgefälliges Handeln. Darum geht es im Islam, man muss ausgleichen, Sünde durch gute Werke ausgleichen. Und da bietet es sich an, das eigene Leben für die Sache Allahs zu opfern und möglichst viele Feinde zu vernichten. Für säkulare Menschen ist diese Logik unverständlich. Ist es nicht feige, das eigene Versagen dadurch wieder gut zu machen, dass man sich an der Gesellschaft rächt, die einem selbst vermeintlich zu einem sündigen Leben verführt hat? Anstatt die Ursache für das eigene Versagen bei sich selbst zu suchen, wird die säkulare Gesellschaft zum Sündenbock gemacht. Hier rechtfertigen also Mörder ihre Untaten, indem sie sich selbst zu Opfern erklären. Mich persönlich beschäftigt die Frage, was in den Herzen von Selbstmordattentätern vor sich geht. Ich kann mir vorstellen, dass manch einer Zweifel hat an der Richtigkeit seiner Tat. Aber der Gruppendruck und die durchlaufende Gehirnwäsche hindern daran, die Tat zu unterlassen. Vielleicht jedenfalls, es gibt Beispiele dafür, dass manche es auch unterlassen haben. Jedenfalls möchte ich bei allem Abscheu vor den Selbstmordattentaten bedenken, dass es Menschen sind, die das tun. Menschen, die ein Gefühl haben, die ein Gewissen haben. Es ist Verblendung zu meinen, mit Morden Allah einen Gefallen zu tun. Und deshalb bewegt mich die Frage, wie solche todbringenden Ideologien überwunden werden können. Es reicht offensichtlich nicht aus, dass Regierungen mit Gewalt gegen die muslimischen Terroristen vorgehen. Die Frage ist, gibt es andere Wege? Viertens, Christen haben die Möglichkeit, potenzielle Selbstmordterroristen zur Umkehr zu Jesus Christus einzuladen. Natürlich ist es schwer, mit potenziellen Attentätern in Kontakt zu kommen. Sie verkehren fast ausschließlich in ihren kleinen konspirativen Zirkeln. Und dennoch können sie sich nicht völlig abschirmen. Die Attentäter des 11. September 2001 studierten teilweise in Hamburg. Sie mussten dafür Deutsch lernen, sie mussten eine Wohnung anmieten. Sie konnten den Kontakt zu Deutschen gar nicht vermeiden. Ob sie dabei jemals einem überzeugten Christen begegnet sind? Ob jemand in Hamburg jemals versucht hat, sie in ein Gespräch über Jesus Christus zu verwickeln? Zugegeben, bekennende Christen sind auch in Europa viel zu wenige, um alle Muslime durch persönliche Begegnungen erreichen zu können. Aber es gibt ja heute dank moderner Technik andere Möglichkeiten. Auch Terroristen benutzen alle modernen Medien. Die christliche Stimme ist hier zwar präsent, aber immer noch zu schwach. Was wäre, wenn ein potenzieller Terrorist im Internet auf eine christliche Seite stößt, und dadurch von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes ergriffen wird? Ich glaube, dass das möglich ist und dass es auch geschieht. Radikale Muslime halten Christen im Westen für feige. Sie denken etwa so, wir sind bereit für Allah und um des Himmels willen zu sterben, aber die Nazarener denken nur an ihr irdisches Wohlergehen. Sie machen große Sprüche, aber wenn es ihnen zu brenzlig wird, ergreifen sie schnell die Flucht. Sie haben ja nicht ganz Unrecht. Wie viele Christen haben denn Erbarmen mit muslimischen Terroristen und suchen den Kontakt zu ihnen? Wie viele sind denn bereit, um Jesu Willen ihr Leben zu riskieren? Ich komme zum Schluss. Fünftens, wenn für Christen der Himmel wieder wichtig wird, schwinden die Chancen der Selbstmordterroristen. Sicher eine sehr gewagte Aussage. Auch in unserer Zeit sind gläubige Christen in nicht wenigen Ländern zum Martyrium für Jesus Christus bereit. Auch in unseren Tagen sterben Christen als Märtyrer. Und es ist gut, wenn Muslime Christen begegnen, denen der Himmel wichtiger ist als die Erde. Denn radikale Muslime meinen vermutlich, dass sie die einzigen sind, die sich für den Himmel aufopfern. Sie sind stolz auf Selbstmordterroristen, obwohl sie Mörder sind. Das ist eine Tragik. Sie morden im Namen Allahs. Können sie denn damit in den Himmel kommen? Gewiss nicht. Und deshalb sollten Christen ihre Stimme in dieser Welt deutlich vernehmen lassen. Überzeugte Christen wissen, wer allein in den Himmel bringt. Und das sollten auch Muslime hören. Vielleicht dämmert es dann dem einen oder anderen, dass Selbstmordattentate eine perverse Methode sind. Vielleicht könnte so der Selbstmordterrorismus wenigstens etwas überwunden werden. Vielleicht wird dann manch ein radikaler Muslim umkehren und sich denen anschließen, die unterwegs sind in das himmlische Reich von Jesus Christus. Gott sei Dank, es ist kein Wunschtraum. Es geschieht. Ich danke euch, Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen mein Vortrag gefallen hat, dann abonnieren Sie doch bitte den YouTube-Kanal Glauben, Denken. Vielen Dank.